Moin Moin allerseits.
Guten haben Sie noch.
Okay. Timing. Just in time, genau. Vielleicht sollte ich ein NTP auf meiner Uhr auch mal wieder.
Wenn man sich auf O2 hört, die es heute gestern Abend schon geschafft haben, um 10 Minuten falsches Zeitsignal zu senden.
Gehört, wenn du jetzt GPS machst, kann das auch passieren.
Ja, die Uhrzeit scheint nicht wirklich das Problem zu sein.
Jo, okay, machen wir los. Gibt's Fragen? Frage von mir, wann kriege ich die nächsten Lösungen?
Welche Aufgaben?
Das ist eine gute Frage. Bei manchen würde ich noch ganz gern die erste richtig haben, bei manchen hätte ich gern die zweite so langsam mal. Okay, die dritte ist zwar noch nicht die Deadline, aber schaden tut es nichts, wenn man sie abgibt, logisch. Dann seid ihr die Ersten. Noch habe ich keine dritte. Jo, fühlt euch mal wieder so ein bisschen angeschubst, ne? Ihr kennt das. Jo, okay, worum geht's heute? Ja, letztendlich Fortsetzung von dem, was wir Mittwoch angefangen haben. Zeit. Kurz zum wieder reinkommen ins Thema. Ich hatte drei Folien. Das war die erste Folie mit einer Grafik im Sinne von, wir wollen versuchen, dass die virtuelle Zeit gleich der echten Zeit ist. Ihr erinnert euch, wäre ganz neckisch. Dann können so virtuelle Maschinen mit echten Benutzern und echten Maschinen gut kooperieren. Haben wir allerdings auch schon gesehen, naja, wenn es dann Bereiche gibt, wo unsere Maschine, unsere virtuelle Maschine mal weggeschedult ist, dann haben wir in der virtuellen Zeit schlicht eine Lücke. Und solche Lücken, die sind beispielsweise von Viren natürlich detektierbar, was dann schon mal einem Virus oder irgendeinem in einem Honeypot oder so, einem Trojaner die Chance gibt, rauszukriegen, dass er wohl virtualisiert läuft. Aber natürlich auch sonst, was weiß ich, in der Zeit hätten in echt eigentlich, sagen wir mal, Timeouts passieren sollen von irgendwelchen Protokollen, die kommen dann nicht. Oder Ticks von der Uhr, die kommen dann nicht, beziehungsweise sie kommen dann, wenn die virtuelle Maschine wieder losläuft, plötzlich im Prasselfeuer, alle miteinander auf einmal. Haben wir gesehen, ist unter Umständen nicht dolle. Dann haben wir uns das andere angeguckt und haben gesagt, naja, dann machen wir die virtuelle Zeit einfach nach Simulationsfortschritt. Was schert uns die echte Umwelt? Die brauchen wir nicht. In vielen Fällen brauchen wir sie auch wirklich nicht. Wir können ja beispielsweise auch einen virtuellen Benutzer an die virtuelle Maschine setzen, verkabeln über ein virtuelles Internetkabel mit einer virtuellen anderen Maschine. Dann sehen die miteinander alle die gleiche Zeit, dann ist uns das eigentlich wurscht, wie die Zeit eigentlich läuft, soll sie halt nach dem Mond gehen. Solange die miteinander verkoppelten Teile man alle die gleiche Zeit sehen, ist das den Teilen dann ja wurscht. Ne? Zum Debuggen, zum Testen von irgendwelchen Linux-Distributionen oder so, wenn die man in sich konsistent Zeiten sehen, ist das in Ordnung. Ja, wie sieht dann so eine Grafik aus? Dann haben wir halt die reale Zeit, die schön linear läuft. Aber die virtuelle Zeit, die eiert jetzt irgendwie so quer durch den Raum. Wenn wir eine schwierige Simulationsphase haben, dann dauert es relativ lang, echt. Aber wir kommen virtuell nur langsam voran, weil wir halt viel simulieren müssen. Was weiß ich, die CPU ist gerade schwer am Schuften oder mehrere CPUs sind schwer am Schuften. Das zu simulieren dauert lang. Dann haben wir vielleicht einen Bereich, der irgendwie einfacher zu simulieren ist, warum auch immer. Beispielsweise, weil die CPU nur zum Teil läuft. Sie wartet irgendwie auf Platte. Plattensimulation ist einfacher. Dann geht es in der Zeit vielleicht mal ein bisschen, also in der virtuellen Zeit, schnell voran in einer relativ kleinen echten Zeit. Und der beste Fall ist natürlich, wir simulieren, dass der Rechner auf Interaktion mit der Umwelt wartet. Typischer Fall, CPU macht einen Halt und wartet auf den nächsten Interrupt. Das können wir beliebig schnell simulieren. Da kann man im Prinzip sofort weiterspringen in der virtuellen Zeit bis zum nächsten Zeitpunkt, wo was passieren soll. Ja, und dann seht ihr, dann gibt dort irgendwie so ein Ja. Okay, die einzige Einschränkung, die es da gibt, ist, die Kurve muss die ganze Zeit steigen. Ne? Also, wenn die wieder runterfällt, schlechte Idee. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Zeit jetzt rückwärts läuft? Also, damit kommt keine Simulation klar. Ist logisch. Ja, und dann haben wir, letzter Fall, haben wir uns überlegt, naja, beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Überlegen wir uns mal, wie wir das vielleicht kombinieren. Und da war jetzt die Idee, naja, eigentlich machen wir es nach Realzeit, virtuelle Zeit gleich Realzeit. Allerdings sagen wir dann ja, wenn dann, sagen wir mal, die CPU, die virtuelle Maschine eine Weile weggescheduled ist, dann darf, ja, wenn die Maschine wieder anläuft, dann darf die Zeit nicht sofort hochspringen, weil dann fehlt uns irgendwie so ein Zeitbereich. Was wir eventuell machen können, naja, wir können dann der echten Zeit uns hoffentlich irgendwie versuchen, relativ schnell wieder anzunähern. Dass wir einfach sagen, ja, wir lassen die Zeit in unserer virtuellen Maschine, wie, das müssen wir uns gleich noch angucken, irgendwie ein bisschen schneller hinterherlaufen. Dann tickt die Uhr einfach ein klein bisschen schneller als normal. Ja, da waren wir dann stehen geblieben. Also noch Vor- und Nachteile kurz. Ja, Laufzeitverhalten ist logischerweise ein bisschen schwer abzuschätzen. Wenn ihr euch vorstellt, hier solche Kurven. Ja, wann in echter Zeit sind wir wo in virtueller Zeit? Ja, man muss sich im Prinzip ja wissen, wie schwierig ist die Simulation bis zu dem Zeitpunkt. Das abzuschätzen ist nahezu unmöglich, sage ich mal. Und natürlich noch abhängig von dem, wie viel der Host noch nebenbei zu tun hat. Aber das, gut, das ist natürlich auch unabhängig jetzt von der virtuellen Maschine. Vorteil wäre, ja, wir können es alles schön miteinander mischen. Echte Maschinen, echte User, virtuelle User, Internet, das echte Internet können wir dran kabeln. Das wäre schon ganz neckisch. Ihr kennt das ja, QEMU, VMware, wie sie alle heißen, sind ja alle in der Lage, irgendwie mit der Umwelt zu kommunizieren. Jo, da waren wir jetzt stehen geblieben, letzten Mittwoch. Dass wir gesagt haben, ja, wir wollen es versuchen, immer möglichst gut an die echte Zeit anzupassen. Ja, wir hatten uns grob überlegt, wie weit dürfen wir denn jetzt eigentlich abweichen. Da haben wir gesagt, naja, so eine Millisekunde wäre wohl okay. So, Internet, ja, was hat Internet, weiß es jemand so, an Timeouts? Was sind da so die Zeiten? Wer weiß es, wer ahnt es, wer schätzt. Also wie so beim, keine Ahnung, TCP zum Beispiel, wann werden Pakete nochmal geschickt? Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber es sind mehrere Sekunden auf jeden Fall. Also wenn ein Päckchen nicht innerhalb von ein paar Sekunden bestätigt wird, wird es halt nochmal geschickt. Ja, das wird dynamisch angepasst. Also wenn es, also von der Idee her, ich schicke und kriege sofort eine Antwort, wenn ich normalerweise immer in einer Millisekunde eine Antwort habe und jetzt nach 3 Millisekunden keine, dann habe ich schon Verdacht, könnte verloren gegangen sein, aber so der generelle Timeout erstmal, der ist mehrere Sekunden, weil Päckchen von hier nach Amerika, das kann schon mal, ne, unterwegs eine Weile brauchen. Also das sind, also ich sag mal, TCP bricht erst ab, wenn es mehrere Sekunden auseinanderläuft. Ja, was haben wir andere Timeouts, die wir beachten sollten? Nee.
Wieso? Wenn es Zeiten gibt, wo manche Pakete deterministisch länger brauchen als davor.
Kann sein, ja.
Wenn wir regelmäßigen Jitter haben, der ja kommen könnte, wenn wir da lustig sind mit unserer Zeitmessung tun.
Da hast du natürlich recht. Jetzt kenne ich NTP nicht so genau, aber ich meine, der guckt sich das immer wieder neu an und wenn die Uhr jetzt mal zu schnell geht, dann dreht er sie ein bisschen runter. Und wenn sie ein bisschen zu langsam geht, dann dreht er so ein bisschen hoch. Das ist jetzt gerade die Frage, wie präzise muss er denn eigentlich sein? Ne? Also man kann sagen, auf keine Ahnung, Nanosekunde genau brauchen wir sie sicher nicht. Jetzt ist nur die Frage, ja, Sekunden, also Sekunden würden reichen für TCP. Müssen wir das noch ein bisschen einschränken, damit was anderes auch noch geht?
Wenn wir lustige externe Elektronik ansteuern wollen, könnte es sein, dass Mikrosekunden brauchen, aber dann ist eine Virtualmaschine halt wirklich schon echt unpraktisch.
Okay, externe Hardware muss man sich angucken, ja.
Externe Hardware haben wir erwartet, dass wir innerhalb von so und so vielen Mikrosekunden antworten.
Dann müssen wir uns dran halten, genau.
Ja, können wir mal.
Aber so die, ich sag mal hier so die typische PC-Embedded-Welt. Was sind denn da so die, nicht embedded, die gerade nicht, die typische PC-Welt, was muss man denn da so an Zeiten einhalten?
Ja, der hängt halt so ein bisschen schon sehr davon ab, was wir mit unserer Virtualmaschine machen wollen. Also, wenn wir irgendwie ruckelfreie Videos haben wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich schon eine relativ uniform verlaufende Zeit, weil ansonsten auch unser System unglücklich ist damit.
Ja, was ist jetzt bei Video? Was hat man da so an Constraints, Zeit-Constraints?
Naja, mindestens halt irgendwie mehr Wiederholrate des Videos, sprich irgendwas zwischen 30 und 60 Hertz üblicherweise.
Wenn die Wiederholrate ruckelt, nimmst du eventuell auch ein ganzes Stück mehr als.
Ja.
Als 60 Hertz war, dann geht es da schon die Größenordnung 100 Hertz plus.
Das ist noch was anderes. Nee. Also normalerweise ist die Refresh-Rate vom Monitor, die ist 100 Hertz oder irgend sowas, dass man es nicht flimmern sieht.
Nee, nicht flimmern, aber sondern man sieht stottern. Wenn ich ein Video mit einer festen Wiederholrate habe und die Wiederholrate schwankt,
genau.
Und schwankt schnell, dann sehe ich da eventuell auch schon sehr kleine Abweichungen.
Also selbst wenn man 30 Bilder in der Sekunde anzeigt, wenn die nicht im gleichen Abstand kommen, dann sieht das ja nicht flüssig.
Wenn der jedes 20. eine 100. Sekunde früher kommt, das sehe ich eventuell.
Ja.
Bei Audio schreibe ich in der Regel große Puffer in die Soundkarte und die soll dann mal machen.
Ja, aber dann ist das Video am Audio. Genau, du musst das synchronisieren.
Ja, aber das ist das Video das Problem. Das Audio, das überlasse ich der Soundkarte, das rechtzeitig zu machen.
Aber du hörst halt sehr viel kleiner, wenn du das
siehst. Ja, deswegen überlasse ich auch der Soundkarte, weil die Puffer deutlich kleiner sind.
Okay, halten wir fest. 30 Bilder pro Sekunde ist so ein relativ typisches Maß, sage ich mal. Und ihr habt auch recht, naja, 30 Sekunde, die sollte man leidlich einhalten, die so hin und her jittern, das, ja, da sieht man schon ein bisschen was. Allerdings muss man sie natürlich jetzt nicht auf Millionstel Sekunde einhalten. War also so Größenordnung 10 Millisekunden sollte man in etwa einhalten. Dann hat man 100 Hertz und 100 Hertz, das, also da hört es auf, das sieht man nicht mehr. Ja, wunderbar. Wenn man eine Katze davor sieht, die sitzt. Wenn man selber davor sitzt, umso älter der Mensch, desto weniger merkt das. Aber so Größenordnung 10 Millisekunden. Ja, habt ihr andere? Also hier und Audio, hast du recht. Aber.
Ja, Audio ist praktisch zu Kupfer relativ klein. Vielleicht zu Video kann man vor allem nicht Kupfer an die Hardware schieben.
Genau. Können wir auch bei der Simulation machen, dass wir schieben die Samples in unsere echte Soundkarte und die wird es in der richtigen Frequenz abspielen, kein Problem.
Die kann es zwar in der richtigen Frequenz abspielen, aber die Latenz muss gering sein, deswegen haben wir kleine und wenige Punkte.
Die muss nicht klein sein, die muss nur berechenbar sein, das macht normale Soundhardware, die sagt uns genau.
Ja, nee, aber für Echtzeitanwendung, also so Skype und so, muss das schon klein sein, Videotelefonie.
Also damit du deine Lippen synchron hast, benutzen heutzutage die meisten Betriebssysteme halt auch die Puffer von Soundkarten nur so einen Bruchteil.
Also. Aber auch da, so Größenordnung 10 Millisekunden, dann sieht man es als synchron an, weil das Bild auch nicht präziser ist. Ne? Also, was hilft es mir, wenn ich das präziser mache, als überhaupt die Bilder wiederholt werden, dann hilft es auch nichts. Ja, auch 10 Millisekunden. Habt ihr was anderes, was jetzt schneller sein muss. Ein Beispiel habe ich euch neulich gesagt. Die einzige Zeitbedingung, die ich so mal gefunden habe bei IDE-Platten und gilt natürlich aus Kompatibilitätsgründen natürlich dann auch für SATA und Co. Und zwar also Größenordnung 1 Millisekunde.
Das ist doch kein Problem, weil ich die in der Simulation komplett auf Null setzen kann. Also ich kann ja in der Simulation virtuell sofort antworten.
Genau. Also in dem Moment, also die Bedingung war, wenn ich was ins Kommandoregister schreibe, dann muss das Busy-Bit innerhalb von 1 Millisekunde gesetzt sein. Das können wir machen, so wie du sagst, in Nullzeit. Ne? Unsere Callback-Funktion, die wir aufrufen, die macht vielleicht noch keinerlei Plattensimulationen, aber dieses eine Bit setzen, das kann sie ja schon mal tun. Ne? Und dann schmeißen wir unseren Klapperatismus an, Zeit, irgendwas, dass dann virtuell sich ein Arm bewegt und ne, das ist dann wurscht. Hauptsache, dieses Bit ist erstmal gesetzt und ab dann gibt es keine Zeitbedingungen mehr. Da kann die Platte auch 5 Minuten brauchen, bis sie einen Block liefert. Laut Spezifikation okay. Okay, man will es nicht, aber prinzipiell wäre es okay.
Dann muss die Maschine tatsächlich schnell genug antworten.
Wenn du eine echte Platte reinreichst, die ist ja schnell genug.
Ja.
Dann darf nur die virtuelle Maschine nicht zu schnell.
Ja.
Also.
Ja.
Ne? Okay, die Gefahr ist eher nicht so groß.
Ja. Wenn ich eine echte Platte reinreiche, dann greift das auf dem Blocklevel durch und nicht auf einem Partnerlevel.
Kannst du so oder so tun, will ich. Also Xen.
Gegeben haben, wo Leute virtuelle Maschinen benutzen, weil sie keine Treiber auf dem Host-System für die Hardware haben. Dann reichst du sie wahrscheinlich nicht auf dem Block-Level durch.
Also Xen zum Beispiel könnte sowas, aber da muss dann die virtuelle Maschine damit klarkommen, dass das Busy-Bit. Aber das kommt dann in der Millisekunde, ist kein Problem. Also sind wir immer noch bei unseren 10 Millisekunden. Ja, und das ist auch so Größenordnung, das, was wir erreichen müssen. Ja, also genauer als 10 Millisekunden kann man versuchen, lohnt sich aber eigentlich nicht. Sieht logischerweise ein bisschen anders aus, so wie du gesagt hast, wenn man dann irgendwelche magische externe Hardware dran steckt. Die hat natürlich vielleicht noch irgendwelche anderen Einschränkungen, weiß ich nicht. Beziehungsweise, wenn man Embedded Systems nachmacht, das machen wir zum Beispiel mit V-Machine auch. Da muss man sich eventuell andere Dinge noch einfallen lassen, weil natürlich diese Embedded-Controller, die sind dafür gedacht, für Realzeit ganz schnell auf irgendwas zu reagieren. Da reichen einem die 10 Millisekunden eventuell nicht. Muss man gucken, da sind die Einschränkungen vielleicht ein bisschen stringenter. Jo, okay, also das ist das, was wir erreichen müssen. Soll heißen, wir müssten eigentlich so von der Größenordnung 100 Mal pro Sekunde die echte Uhrzeit abfragen, unsere virtuelle Zeit angucken und jetzt versuchen, das anzugleichen. Da haben wir allerdings schon gesagt, ja 100 Mal pro Sekunde in Linux bzw. Windows gilt es natürlich genauso, einen System Call zu machen, um sich die Uhrzeit zu holen, teuer. Da ist also je nachdem, was für ein System man hat, ein Großteil der Rechenzeit einfach dafür weg. Gut, eine Idee war, die hattet ihr vorgeschlagen, so von der Idee her, wir haben in unserer Zeit, wir gucken uns irgendwann mal unser GetTime of Day an und gleichzeitig lesen wir den Timestamp-Counter aus. Ja, und dann das mit den regelmäßigen Abständen, das müssen wir uns auch überlegen. Dann fragen wir nur noch den TSC und erst wieder, keine Ahnung, nach 10 solchen Intervallen oder so, dann fragen wir mal wieder die echte Uhr. Also eigentlich nehmen dann, ja, was machen wir dann? Aber jetzt versuchen wir sozusagen drei Uhren miteinander zu synchronisieren. Ne? Die Get Time of Day, das ist die eigentliche Uhr. Die ist uns aber zu teuer. Deshalb nehmen wir die Timestamp-Counter-Uhr. Die geht aber so ein bisschen nach dem Mond. Die müssen wir justieren ab und zu. Und wir haben ja eigentlich unsere virtuelle Zeit. Das ist die Uhr, die wir ja nun eigentlich synchronisieren wollen. Das kann man natürlich noch fortführen. Ein NTP macht natürlich nichts anderes als einmal pro Minute oder so die Get Time of Day Uhr nach irgendwas externem zu synchronisieren. Das heißt, wir synchronisieren was mit was Synchronisierten, so eine ganze Hierarchie durch. Das macht die Sache nicht einfacher. Jo, also was wir brauchen, ist irgendwas, wo wir die Uhrzeit nur selten brauchen. Boah, und die Idee ist, also habt ihr ja im Prinzip da schon gesehen, wir müssen irgendwie die Zeit zwischen zwei solchen Zeitabfragen irgendwie interpolieren. Und das Ganze dann noch so umrechnen, dass es jetzt irgendeine Art von lineare Zeit gibt. Jo, folgende Idee. Das ist jetzt was, das ist hier bei uns an der Uni entstanden, das gibt's seitdem erst in anderen virtuellen Maschinen. Also, wie fangen wir an? Das Erste, was man sieht, also das ist die Uhrzeit, die ich sozusagen, die meine virtuelle Maschine sieht. Was ihr sehen solltet, ist, die liegt immer unterhalb der echten Zeit. Immer echt unterhalb. Ja, und wie liegt sie unterhalb? Ja, ich fange irgendwo an, wenn meine Maschine bootet. Und da liege ich knapp unter der echten Zeit. Das, im Prinzip dürfte es auch mal die echte Zeit erreichen. Also man könnte das Bild auch so malen. Ich habe zu einem Zeitpunkt 0, da fange ich genau da an. Ja, und jetzt simuliere ich. Und dann sage ich, mit jedem Schritt, den die CPU rechnet, steigt meine Zeit. Also denkt euch mal, die CPU macht einen Single Step und ich weiß ja, mit wie viel Megahertz ich simulieren möchte. Dann weiß ich auch, ja, wenn die CPU mit ihrem Single Step fertig ist, dann weiß ich eigentlich ganz genau, jetzt bin ich virtuell gesehen in dem Zeitpunkt. Und das mache ich jetzt eine Weile lang. Ja, und jetzt gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich sage, jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und dann merke ich, ups, ich bin meiner Zeit hinterher. Ja, ne, und dann bin ich so in einem Zustand, ich bin meiner Zeit hinterher. Was mache ich dann? Ja, dann sage ich, dann nehme ich das als Level sozusagen und ich simuliere jetzt, ja, ich habe ja gesehen, ich habe für, sagen wir mal, was sind das hier, 1, 2, 3, 4 Schritte, habe ich so lang gebraucht. Nee. Also das ist virtuell und ich habe echt so lange gebraucht, richtig? Jetzt möchte ich natürlich die Zeit irgendwie aufholen. Soll heißen, ja, welche Zeit möchte ich aufholen? Ja, ich möchte jetzt mit 4 Schritten die Zeit aufholen, weil die bin ich ja hinterher. Also muss ich jetzt 4 Schritte machen. Dann habe ich die Uhrzeit aufgeholt. Allerdings habe ich natürlich für das Aufholen wieder Zeit gebraucht. Das heißt, ich bin der Zeit, ne, mir fehlt da schon wieder was, so ähnlich wie hier. Und das ist so ein Dauerzustand, ich bin der Zeit immer hinterher, aber ich weiß zu diesem Zeitpunkt, wie viel ich hinterher bin Und ich weiß, mit wie vielen Schritten, und das ist immer die gleiche Anzahl, ich die Zeit einholen möchte. Das kann dir passieren. Es kann sein, dass du auch noch weiter hinterher bist, weil...
Aber jetzt mal unter der Annahme, dass sie genau gleich lang brauchen, es bleibt auch jetzt der Aufsatz genau konstant, also ich hole nichts ein in dem Sinne, oder?
Nee. Du holst auf das, was gefehlt hat. Allerdings holst du das auf in einer vergangenen Zeit. Sprich, die echte Zeit ist dir schon wieder ein Stückchen voraus. Das ist so wie heißt das da, dieses... Der Läufer, der die Schildkröte einholen will, der Läufer da ist, wo die Schildkröte war, als er losgelaufen ist, ist die Schildkröte ja ein Stückchen weiter. Und wenn er das wieder aufgeholt hat, ist die Schildkröte schon wieder ein Stückchen weiter. Das ist so ähnlich wie hier. Wir werden es nie schaffen, mit dem Algorithmus die echte Zeit wieder einzuholen. Macht uns auch nichts. Wenn denn der Abstand mal nur nie zu groß wird. In unserem Sinne nie größer als 10 Millisekunden. No, dann soll uns das ja recht sein. Es kann dir passieren, ja. Also es kann dir natürlich ganz schnell passieren, wenn dein echtes Betriebssystem dich für 20 Millisekunden wegschedult, dann bist du hinterher. Ne? Das können wir sowieso nie verhindern. Was wir natürlich verhindern wollen ist, oder was wir brauchen, ist überhaupt, wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, also sprich, wir haben genügend Rechenzeit zur Verfügung, wie schaffen wir es dann entsprechend anzupassen?
Nämlich beliebig lang werden und sobald es nicht mehr langsamer wird, holst du auf. Das ist eben die spannende Frage, ob ich dann wieder aufhole, wenn die Simulation kurz zu langsam war oder nicht mehr. Das sehe ich gerade nicht. Das ist ein bisschen...
Also man kann immer sagen, ich kann in einem Intervall die bisherige Differenz aufholen. Ich weiß nur nicht, wie groß das Intervall wird. Das ist eine Konstante. Die gebe ich vor.
Ich gebe die Länge von dem Intervall vor, sondern die Schrittanzahl.
Ja. Das ist ein Stückchen weit die Idee. Hast du recht, hätte ich dazu sagen sollen. Ja, also hier im Beispiel habe ich immer 4 Schritte und danach kontrolliere ich mal, ob das mit der Uhrzeit passt. In Wirklichkeit werden es nicht 4 sein, sondern 1 Million oder irgendwas. Eine große Zahl, aber eine Konstante.
Wenn die Vorhersage genau passt, habe ich genau so viel Offset, wie ein so ein Intervall gleich ist, oder? Ist es? Und meine Vorhersage, wie lange ich für die Schritte brauche, genau passt. Wie viel Differenz habe ich da oben, dass genau so viel wie das Intervall gleich ist, oder?
Dann ist dieser Teil der Teil.
Ja, ja. Ja.
Dann laufe ich sozusagen etwas unterhalb der Diagonalen, aber in 45 Grad. Also das ist, ja.
Ich konvergiere nicht auf echte Zeit, sondern auf echte Zeit. Minus Intervallbreite, also beziehungsweise das versuche ich.
Ja.
Ja,
okay. Genau. Und was ich dann habe, ist, ich laufe nicht auf der Diagonalen, sondern ich laufe knapp unterhalb, aber auch ungefähr diagonal. Und wenn ich auch ungefähr diagonal laufe, heißt das ja, ich laufe in einer Art Echtzeit. Was ich rein theoretisch machen kann, wenn ich dann merke, ich laufe sozusagen immer, keine Ahnung, 10 Millisekunden unterhalb, dann kann ich natürlich diesen 10 Millisekunden Offset, den kann ich einfach drauf addieren. Von Anfang an. Ja, und dann würde ich so knapp drüber, knapp drunter dieser Diagonalen laufen. Jo, also was haben wir jetzt? Ich sag, mit jedem Schritt, den, sagen wir mal, die CPU macht oder gut, macht ja nicht nur die CPU einen Step, sondern machen auch die I/O-Geräte irgendwie einen Step. So von der Idee her, nach jedem Step weiß ich, es ist so und so viel virtuelle Zeit vergangen. Ja, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 4 Schritte hier im Beispiel gemacht habe, dann weiß ich, es ist so und so viel virtuelle Zeit vergangen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Echtzeit das war. Aber nach meinen, hier im Beispiel, 4 Schritten, da gucke ich mal nach. Und dann weiß ich, wo ich echtzeitmäßig bin. Ja, meine virtuelle Zeit kenne ich sowieso. Dann kenne ich auch die Differenz. Und dann sage ich, jetzt muss ich mit 4 Schritten die Differenz aufholen. Die Differenz kenne ich, also muss ich die Zeit einfach nur durch 4 teilen. Dann weiß ich, mit jedem Schritt hole ich sozusagen ein oder schreitet meine virtuelle Zeit ein Viertel dieser Differenz voran. Wenn ich dann wieder bei 4 angekommen bin, dann gucke ich mir wieder Echtzeit an. Dann habe ich eine neue Differenz und dann weiß ich, ah, jetzt muss ich die wieder durch 4 teilen, die Differenz. Und dann weiß ich, mit jedem Schritt addiere ich auf meine virtuelle Uhr genau ein Viertel der letzten Differenz. Okay, und das machen wir jetzt, also hier am Beispiel mit Viertel, weil da sieht man es noch. Aber das machen wir jetzt nicht mit Viertel, und nicht, also nicht mit 4 Schritten, das machen wir jetzt mit, ich sag mal, mit 1 Million Schritten. Und dann mit jedem Schritt holen wir 1/1000 dieser Differenz auf, brauchen dafür allerdings wieder was, sodass es wieder eine neue Differenz gibt. Ja, und das ist der eigentliche Algorithmus. Also mit dieses Update-Time-Ding, diese Funktion, die ich hier hingeschrieben habe, die wird von der Idee her nach jeder Step-Funktion aufgerufen. Immer wenn ich einen Schritt erledigt habe, ja, dann zähle ich einfach hoch, Instruction Count, ein mehr. Instruction Count, ein mehr und noch ein mehr und noch ein mehr und noch ein mehr und noch ein mehr, bis ich dann, keine Ahnung, bei 1 Million angekommen bin. Ja, dann sage ich, meine alte, ne, ich brauche ja immer 2 Realzeiten, die alte und die neue, damit ich die Differenz ausrechnen kann. Dann merke ich mir, ja, beim letzten Mal war ich da, jetzt neu bin ich da und ich fange ein neues Intervall an. Das machen wir wieder und dann weiß ich immer sozusagen, ja, wo ich angefangen habe mit meinem Intervall, wo ich aufgehört habe mit meinem Intervall und die Differenz, die brauche ich nämlich jetzt hier unten. Wenn jetzt innerhalb meiner virtuellen Maschine irgendjemand die Zeit wissen will, muss ich ihm sie ja jederzeit sagen können, nicht nur zu Zeitpunkten, wo ich hier mal die echte Zeit abgefragt habe, sondern im Prinzip jederzeit. Und was mache ich da? Naja, ich sage, ich bin bei meiner alten Zeit. Das wäre jetzt zum Beispiel hier gewesen. Ja, und für jeden Tick meiner CPU oder meiner Step-Funktion addiere ich noch ein klein bisschen drauf. Ja, und was addiere ich drauf? Das ist jetzt linear, ne? Von dem Intervall. Und das ist jetzt hier dieses R1 minus R0. Von dem Intervall ein Viertel oder ein Millionstel oder je nachdem, wie das Count dann gerade ist. Ja, wenn ihr euch das jetzt anguckt, erstens, ja, wie oft rufen wir jetzt Get Time of Day auf? So, da wird es aufgerufen, ne? Und das kommt jetzt aufs Count drauf an. Wenn das Count riesig ist, dann haben wir, keine Ahnung, 1 Million mal eine Step-Funktion aufgerufen, bevor wir dann einmal ein Get Time of Day machen. Also, das ist, sage ich mal, zu vernachlässigen, wenn das Count nur genügend groß ist. Ansonsten ist das Update-Time natürlich auch eine schnelle Funktion. Ja, was macht die Funktion? Eine Variable hochzählen, Pipifax. Eine Variable überprüfen, ob ein bestimmter Wert rausgekommen ist, genauso Pipifax. Ja, das kann man sogar noch hauch optimieren. Ja. Genau, ne? Genau. Beziehungsweise man kann es auch mit Hochzählen machen und dann eventuell, wenn das Count eine passende Zweierpotenz ist, gerade so, dass das Carry-Bit gesetzt ist oder das Sign-Bit gesetzt ist oder irgendwas, dann sind das also von der Idee her eigentlich nur noch ein Ink und Branch on Zero oder irgend sowas. Ne? Also das ist dann fast nichts. Ja, und wie ist das hier mit Abfrage der Uhrzeit? Ja, eine Addition ist, ne, wisst ihr, Multiplikation, Division, Subtraktion. Division. Ja, Zweierpotenz, genau, dann ist die Division keine Division, sondern ein Shift, die kostet dann fast nichts. Die Subtraktion, ja, erstens kostet nichts, man kann sie aber auch hier oben gleich machen. Man braucht noch nicht mal Subtra hier, ne, man kann sich gleich die Differenz speichern.
Und der Call kostet mehr als die Subtraktion, also das wird kein.
Ja, also. Also das Einzige, was im Prinzip übrig bleibt, ist die Multiplikation, die so ein, also je nach Architektur, so ein Hauch teuer ist, aber auch die vergleichsweise billig. Das nächste, diese Funktion wird time, ja, wann wird denn die aufgerufen? Oder wer ruft die überhaupt auf? Ja, richtig. Wie oft macht man das? Wie oft macht man einen Retimestamp-Counter? Kannst du auch tun, ja. Aber das Ding geht natürlich dann. Das springt dann.
Naja, das. Wie sehr verwirrt ist so ein Betriebssystem, wenn Retimestamp-Counter und die Virtual BIOS Clock plötzlich gar nicht mehr synchron laufen?
Ja, und das Hauptproblem ist wieder, wir haben Sprünge dann drin. Ne, Retimestamp-Counter läuft ja weiter, wenn unsere virtuelle Maschine weggescheduled ist, weil es wird ja was anderes ausgeführt.
Das sieht ja ein blödes Betriebssystem, weil die Anwendungen, die können ja auch weggescheduled werden.
Also bei
den Anwendungen, die müssen das sowieso abkönnen.
Gut, das kommt jetzt aufs Betriebssystem drauf an, das ist natürlich vielleicht ein Embedded-Betriebssystem, Realtime-Betriebssystem, irgendwas, dann wissen die Applikationen schon. Wenn es in Linux laufen lässt, okay, da sollte es eine Applikation macht da wahrscheinlich eh keinen Retimestamp-Counter oder muss mit Lücken klarkommen. Da ist natürlich recht. Okay, also Retimestamp-Counter, da, also entweder zählt man einfach die Instruktionen oder lässt die echten Instruktionen zählen und damit den echten Takt. Andere Variante wäre natürlich auch, wir können natürlich auch hier einfach das E-Count nehmen. Oder ja, nicht das E-Count, weil das wird wieder auf 0 gesetzt. Aber man kann natürlich im Prinzip so einen E-Count dauernd hochzählen lassen. Dann hätte man sozusagen die Taktfrequenz der virtuellen Maschine als Taktzähler. Das wäre möglicherweise mehr das, was ein echter Retimestamp-Counter macht, weil der zählt eigentlich ja Takte. Ne? Das hier unsere Step-Funktion, das ist ja so ein Ersatz für die Taktfrequenz, die wir sonst haben. Das wäre dann Retimestamp-Counter im Sinne von, ich zähle echten Takt. Ja, wir haben neulich uns aber angeguckt, es gibt auch Retimestamp-Counter im Sinne von, ne, wir haben einen extra Takt, der extra konstant gehalten wird, damit man fünftige Zeitmessungen machen kann. Da wäre natürlich eventuell hier jetzt die virtuelle Zeit besser, weil die natürlich jetzt ein Stückchenweise linearer läuft, sage ich mal, als unser Instruction Count, der ja manchmal weggescheduled und manchmal nicht weggescheduled ist. Jo, okay, also ein Retimestamp Counter könnte diese, also das machen wir so in Vormaschinen, der ruft diese virtuelle Zeitfunktion auf. Wer braucht die noch? Achso, noch zurück. Wie oft machen wir das? Oh, so oft wie Retimestamp-Counter aufgerufen wird. Wie oft wird normalerweise Retimestamp-Counter aufgerufen? Gute Frage, ne? Kommt natürlich auch die Programme drauf an, die da laufen. Also wenn ihr euch einen Wald- und Wiesen Linux anguckt, oder Windows oder was sonst so läuft. Ja. Ab und zu mal zur Abschätzung der Uhrzeit macht man das. Aber das wird so, ich sag mal, jede millionste Instruktion, wenn überhaupt, ist dann Retimestamp-Counter. Also das ist jetzt ne, zu vernachlässigen. Wer braucht das Ding stattdessen noch?
Ja, wir haben ja auch einen virtuellen Timer.
Ja.
Der braucht ja auch eine Uhr und wahrscheinlich was dazu, wenn die in der Verbindung dazu steht.
Genau. Ja. Wann rufen wir denn da? Also da müssen wir ja irgendwas basteln, so nach dem Motto, wir haben im Timer eine Step-Funktion. Dann müsste jetzt die Step-Funktion das Virtual Time aufrufen und müsste da gucken, ist jetzt der Timer abgelaufen. Ist eventuell teuer. Was man eventuell machen kann, das muss man sich überlegen. Man kann natürlich in der Uhr oder in dem Timer auch selber sich merken, man kennt die Differenz, man kennt den Instruction Count. Also könnte man sich überlegen, dass man sich nur den Instruction Count anguckt. Und man kann ja in der Uhr sozusagen oder in dem Timer das hier selber machen. Und wenn man jetzt weiß, man möchte zur Uhrzeit so und so aufgeweckt werden, dann kann man natürlich zurückrechnen, wie groß muss E-Count sein, damit ich aufgeweckt werden soll. Das ist dann natürlich sehr viel einfacher, nur auf diesen E-Count zu gucken und den zu pollen, statt jetzt jedes Mal die Funktion dazu aufzurufen.
Jedes Mal, wenn unser E-Count abgelaufen ist, einmal in die Timer reingucken, also den Timer halt irgendwie so halten, dass der größten Ablauf liegt und dann, wenn wir da E-Count haben, gucken, ist der abgelaufen und dann korrigieren wir Timer halt nur alle Schritte.
Ja, das ist in etwa das, was wir in V-Maschinen machen, mit kleiner Modifikation. Was machen wir bei V-Maschinen? Ja, wir variieren noch dieses Counting. Wenn wir merken, unser Timer müsste eigentlich bald ablaufen, dann reduzieren wir diese Endebedingungen ein bisschen runter, dass wir sagen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo unser Timer ablaufen soll, da sagen wir, wird das E-Count gleich dem Wert, den wir uns da ausrechnen. Und dann machen wir es, so wie du sagst, in dieser Update-Time-Funktion gleich mit. Weil das natürlich sehr viel einfacher ist, hier die Counts mitzuzählen, als hier unten jeweils diese Funktion auszurechnen. Ja, was haben wir noch? Wer braucht noch eine Uhrzeit? Naja, wie der Name sagt, die Uhr selber. Ja, wir haben ja auch schließlich eine Realtime-Clock im Rechner, standardmäßig. Ja, wie oft ruft die jetzt Wirt-Time auf? Gar nicht. Es sei denn, sie wird gefragt. Also wenn ich dann die Sekunden, also die CPU, fragt den Realtime-Clock-Chip, was ist jetzt dein, wie sind gerade die Sekunden? Dann ruft die Realtime-Clock-Simulation einmal die virtuelle Zeit auf, rechnet sich die Sekunden daraus aus und gibt die zurück. Also nur in dem Moment, wo die Uhr wirklich gefragt hat. Ja, wir brauchen sie nur auf Sekunden, aber die Umschaltung der Sekunden muss auf, ich glaube, Megahertz genau sein. Also was Linux macht so, er liest die Uhrzeit aus, er liest sie aus und solange sie gleich bleibt, macht er nichts. Und in dem Moment, wo er eine Änderung liest, dann setzt er sozusagen seinen Timestamp-Counter-Wert. Dann weiß er genau, da war der Sekundenwechsel und ab dann zählt er mit. Ja, damit er auch exakt sozusagen zu dem Wechselzeitpunkt da mitzählt. Jo, okay, aber also Die Realtime-Clock-Simulation ruft diese Funktion nur auf, wenn dann wirklich ein In-B auf die Uhr gemacht wird. Ja, und Linux macht das ganz genau einmal beim Booten und danach sowieso nicht wieder. Windows, glaube ich, genauso. Also auch da brauchen wir die Uhrzeit nur minimal überhaupt rauszurücken. Jo, okay, also das haben wir so in Vormaschinen eingeführt. Das, muss ich sagen, hat sich extrem bewährt. Seitdem sind eigentlich alle Zeitprobleme weg. Bis auf das eine Problem, aber das ist damit natürlich definitiv nicht lösbar. Es kann einem einfach passieren, dass man einen Host hat, der schlicht und einfach viel zu langsam ist. Dann habe ich immer noch das Problem, dann bin ich immer weiter Zeit hinterher und dann muss ich mit jedem CPU-Step ganz viel Zeit aufholen. Ja, was heißt das? Das heißt, ich schaffe in einem relativ großen, echten Zeitintervall nur eine Handvoll CPU-Instruktionen. Die CPU läuft dann zwar auch schön regelmäßig, aber sie schafft zu wenig. Mit dem Effekt, dass dann eben Gnome zum Beispiel seine Applets abschießt, weil er sagt, naja, die sind mir zu langsam, da ist eine Endlosschleife, glaube ich nicht, die funktionieren nicht, bumm, weg. Das Problem wäre ich damit natürlich nicht los. Wenn meine CPU-Simulation einfach zu langsam ist, ja, ich kann ja nicht in den Hintern treten, ne? Geht nicht schneller. Aber ansonsten alles, was jetzt irgendwie so angeht, das mal zu schnell simuliert, mal zu langsam simuliert, das gleicht sich damit relativ gut aus. Jo, gut, gucken wir uns eine kleine Zusammenfassung davon an. Also ihr habt gesehen, das Update-Time ist extrem schnell ausführbar. Das war ein Increment und ein gegebenenfalls Compare, wobei Compare eventuell noch nicht mal sein muss, und ein Jump. Wir haben gesehen, das GetTime of Day oder GetTime oder wie auch immer das Ding dann heißt, wird nur alle Schaltjahre mal aufgerufen. Jede, keine Ahnung, millionste CPU-Instruktion, die ich simuliere, mal ein GetTime of Day, das könnt ihr vergessen, das ist kein Problem. Und auch das Virtual Time Ding ist sehr schnell ausführbar, vorausgesetzt das Count ist in Zweierpotenz, aber da haben wir ja im Prinzip freie Wahl. Suchen wir uns halt eine schöne Zweierpotenz aus, dann funktioniert das sehr schnell, wobei wir gerade noch gesehen haben, wir brauchen es auch relativ selten. Ja, und dann kann man sagen, das Scheduling vom Host hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr. Eventuell hat es natürlich einen Einfluss in dem Sinne, ja, wenn ich zu lange weggescheduled bin und dann laufen Timeouts ab in der Zeit, ja, das können wir nicht aufholen, ne? Da haben wir keine Chance. Ja, aber wie wäre das dann, wenn wir eine Weile weggescheduled sind? Wie würde man das dann malen? Ja, jetzt sagen wir mal, wir haben gesehen, wir sind dieser Zeit hinterher. Ja, und jetzt würden wir ein Tick, dann sind wir da, dann gucken wir uns die Uhrzeit an. Dann wissen wir wieder, wir sind so weit der Zeit hinterher. Also das wollen wir erreichen. Jetzt kann es uns passieren, dass wir machen einen Tick. So, und jetzt kann es natürlich sein, wir sind weggescheduled eine ganze Weile. Der echte Host hat nebenläufig viel zu tun. Ja, und dann schaffen wir unseren nächsten Tick erst hier hinten. Und der nächste Tick und der nächste Tick. Und dann haben wir dann unser Ziel erreicht. Ja, welches Ergebnis? Das Ergebnis ist dann schlicht nur, die Differenz ist dann plötzlich größer geworden. Aber, und das ist jetzt aus Sicht der virtuellen Maschinen eigentlich das Wichtigere, die virtuelle Zeit, die ist mit jedem CPU-Takt linear vorangeschritten. Also die Uhrzeit, die virtuelle Uhrzeit hat jetzt keine Sprünge mehr. Sie läuft manchmal mit jeder CPU-Instruktion ein bisschen schneller, manchmal mit CPU-Instruktionen ein bisschen langsamer, aber sie schreitet nur voran, wenn die CPU auch Instruktionen ausführt. Und was ist jetzt was? Da beißt sich der ein oder andere Virus oder so die Zähne dran aus. Ne? Er wird sehen, mit jedem, ja, also wenn er beispielsweise selber so ein Read-Timestamp-Counter-Ding aufruft, er wird nie zwischen zwei Read-Timestamp-Counter aufrufen einen Zeitsprung sehen. Das sollte er natürlich nicht können. Ne? Eigentlich, wenn er in einer virtuellen Maschine gefangen ist, kann er ja die echte Uhrzeit nicht abfragen.
Nee, wenn er über das Internet einen anderen Post fragt, wie viel Uhr wir dann
haben. Da hast du dann aber so viel Netzwerk-Delay dazwischen, da ist jetzt das mit der Aussage schwierig. Es sei denn, und das merkst du natürlich dann irgendwann schon, wenn hier wirklich der Host mal 5 Minuten weggescheduled ist, ja, ne, das merkt man natürlich definitiv. Aber wenn dann nur mal ein Zeitslot eine tausendstel Sekunde weg ist, ja, dass ein Internetpäckchen mal eine tausendstel Sekunde verzögert wird, das ist so unwahrscheinlich nicht. Ne, und das kann dir sowieso auch passieren. Also von da an, und das ist wirklich das Wichtige, die virtuelle Zeit schreitet nur voran, wenn auch Instruktionen ausgeführt werden. Also ich habe das jetzt mal bezogen auf die CPU, dass die was tut, aber das Gleiche gilt natürlich auch in der Zwischenzeit, hat auch die Platte macht ihren Fortschritt und die Grafikanzeige macht ihren Fortschritt und die Uhr tickt entsprechend im gleichen Takt. Es läuft jetzt alles schön mit Takt und die Zeit vergeht nur, wenn auch wirklich was passiert.
Standardtaktik, um Virtualisierung zu erkennen, nicht Dinge machen, die schwer bis die langsam simulierbar sind und dann halt mit einem externen Host die Uhrzeit vergleichen.
Muss halt immer im Hinterkopf haben, Intel sagt im Manual nichts über Zeiten. Ne, also auch beziehungsweise bei den ganz modernen CPUs, die runtertakten, wenn es ihnen zu warm wird. Woher weiß ich denn, ob es der Maschine im Internet, die da irgendwo, was weiß ich wo steht, ob es der nicht gerade zu warm geworden ist und sie deshalb ein bisschen langsamer geworden ist. Und gerade wenn du was Kompliziertes machst, dass sie dann wärmer wird und runtertaktet, das ist auch nicht so unwahrscheinlich.
Rechnet da ja auch quasi eine virtuelle Taktfrequenz, von dem her kann man dann ja auch wieder an entsprechenden Stellen zurückgeben, wenn sich das Betriebssystem wirklich mal dafür interessiert.
ja, okay, also ihr habt es verstanden hoffentlich. Könnt ihr euch letztendlich, wenn ihr das mal mit in Berührung kommt, das braucht, könnt ihr euch das ausrechnen, beziehungsweise hoffentlich in der Prüfung oder so könnt ihr mir das entsprechend erklären.
Frage zu diesem Scheduling-Fall, also dem Moment, wo wir einmal weggescheduled werden, da wächst ja die Zeitdifferenz ziemlich stark, also eigentlich proportional zu dem Rest.
Ja.
Und dann ist unsere Steigerung ja im nächsten Schritt eigentlich zu stark. Wenn wir in dem nächsten Schritt nicht weggeschedult werden, kann es doch eigentlich passieren, dass wir überall in der Realzeit waren.
Nee. Jetzt habe ich da keinen Platz ausrechnen mehr am Ende der Tafel. Also, du hast ein Intervall, die Uhrzeit an sich läuft schön. Du bist der Zeit hinterher und hast versucht zu simulieren, bist aber irgendwie weggescheduled und hast es nur bis dahin geschafft. Und jetzt weißt du, das waren jetzt vier Knöpfchen, jetzt weißt du, du bist der Zeit dieses Stückchen hinterher. Und genau dieses Stückchen, das holst du im nächsten Schritt auf. Also du versuchst mit 4 Schritten dahin zu kommen. Jetzt kann es dir passieren, dass du irgendwie schnell bist, dann machst du den hier. Oder du bist immer noch in einem schwierigen Simulationsstück, dann kann es dir sein, dass du da landest. Du bist aber nie oberhalb der Linie. Also die Differenz hier, die wird größer, je größer der Abstand wird. Aber weil du ja weißt, wie viele Schritte du machst, dann weiß da auch, ja, also in diesem Falle diese Differenz durch 4 geteilt, das ist das, wie deine virtuelle Zeit voranschreitet. Und dann kommst du nie über die, in diesem Falle diese Grenze raus. Im allerbesten Fall würdest du das sozusagen, ne, dann bist du fast an der Grenze. Aber auch da wirst du sie nicht erreichen. Wenn du das natürlich mal schaffst, dass jetzt die Differenz nur so ganz klein ist, ja, dann versuchst du mit 4 Schritten diese ganz kleine Differenz auszugleichen. Ja, und dann würdest du halt hier so, ne? Dann läuft die virtuelle Zeit mit jeder CPU-Instruktion nur ganz kleine Stückchen weiter. Jo, unsere Erfahrung mit dem Algorithmus, wie gesagt, die ist extrem gut. Also seitdem sind alle Zeitprobleme weg, bis auf das eine Problem, ja, dass die virtuelle Maschine schlicht insgesamt zu langsam ist. Ja, ne? Wenn Gnome davon ausgeht, dass ein Applet in einer Sekunde fertig ist und die Maschine schafft es nicht in einer Sekunde, ja, dann geht es halt nicht. Jo. Die andere Frage, und das wäre jetzt auch wieder so ein bisschen Erfahrung, wie variiert denn das jetzt hier so? Was schätzt ihr? Ah, ist jetzt schwer für euch abzuschätzen. Ich sag mal, das variiert zwischen nahezu waagerecht bis nahezu senkrecht. Ne? Das nahezu senkrecht haben wir im Falle einer Haltinstruktion, wo es nichts zu simulieren gibt. Da kann ich in der CPU gleich das E-Count auf, ne? Das ist das, was wir dann letztendlich auch machen. Wenn wir sehen, also wir rufen das Update-Time nach jedem Step auf. Allerdings im Halt-Fall machen wir nicht die Funktion, sondern wir setzen das I-Count gleich auf Count. Weil wenn die CPU im Halt-Fall ist, dann ruft sie ja keinen Retimestamp-Counter und keinen Nix auf. Und so wie du vorhin gesagt hast, ja, wir machen unsere ganzen Uhr-Tick und so Geschichten nur dann, wenn das Update-Time hier in den Spezialfall reinkommt. Ja, dann können wir das I-Count gleich auf Count setzen und fertig. Nichts einfacher als das. Ne? Wenn ihr hier eine Million Schritte machen wollt und ihr seht, ihr seid im Haltfall, ja, dann zählt ihr auf das E-Count eine Million drauf und fertig. Das ist in Nullzeit. Soll heißen, ihr springt von da unten gleich da hoch und fertig. Dann habt ihr praktisch den Senkrechtfall. Ja, aber in der Praxis, wie ist das mit der normalen Berechnung? Irgendwie was wirklich kompliziertes Rechnen. Dann sind wir halt ein Faktor, keine Ahnung, 10, 20, 50 langsamer als das Original. Naja, und wenn ihr jetzt, ich sag mal, um eine echte Instruktion zu simulieren, um eine zu simulieren, 20 echte Instruktionen braucht, ne, dann habt ihr sozusagen 20 echte und habt eine ausgeführt, dann habt ihr irgendwie so, ja, was ist der Arcus Tangens von 1/20, keine Ahnung, ein paar Grad, ne? Das ist nicht viel. Also da steigt die Linie nur noch ganz, ganz schwach an. Ja, und dieses Schwanken, das kommt in der Praxis wirklich extrem vor. Könnt ihr euch vorstellen, euer Scheduler hat zurzeit Arbeit für euch, dann ist die Maschine massiv am Rechnen, dann seid ihr nur in dem Fall. Ja, und wenn die Arbeit abgehandelt ist, der Scheduler nichts mehr zu arbeiten hat, dann macht er einen Halt. Also das klappt von jetzt auf gleich um. Aber also der Algorithmus kriegt es hin. Wir haben es nochmal versucht, sozusagen jetzt nicht innerhalb von einem Schritt. Also wir haben hier ja immer so ein Intervall und dann fragen wir die Uhrzeit. Und im nächsten Intervall versuchen wir es aufzuholen. Sondern man kann natürlich auch sagen, ja, um das ein bisschen auszugleichen, dieses Vollgas und langsam. Man muss es natürlich nicht in einem Intervall aufholen. Man kann diesen Algorithmus natürlich auch, sagen wir mal, wir haben hier nicht 2 Stützstellen, zwischen denen wir interpolieren, sondern wir können da auch 4, 8, 16 solche Intervalle haben. Dann gleicht sich das dann ein klein bisschen mehr an. Wenn jetzt ein Halt kommt, dann springen wir in der Zeit nicht sofort auf die Realzeit hoch, sondern das gleichen wir dann erst in, keine Ahnung, 4 Intervallen aus. Dann ist die Zeit so ein bisschen geglätteter, sage ich mal. Haben wir mal ausprobiert, hat funktioniert, hat jetzt aber keine ernsthaften Auswirkungen. Also es mit einem Intervall funktioniert genauso gut. Jo, okay, also das war jetzt die dynamische Zeit. Was uns jetzt noch übrig bleibt, irgendjemand hat das von euch auch erwähnt, man könnte doch umschalten zwischen der Realzeit-Simulation und der Fortschreiten der Uhr nach Simulationsfortschritt. Die Umschaltung könnte man doch machen zu geeigneten Zeitpunkten. Jetzt ist erstens die Frage, wann müssen wir umschalten? Was weiß ich hier, wir brauchen manchmal, dass die virtuelle Zeit gut mit der realen übereinstimmt. Beispielsweise, wenn jetzt ein echter Benutzer oder das echte Internet mit unserer virtuellen Maschine kommunizieren will, dann muss die echte Zeit mit unserer virtuellen möglichst gut übereinstimmen. Und wir haben andere Constraints, dass wir sagen, ja, wenn wir auf beispielsweise hardwareabhängige Komponenten zugreifen oder, ja, so wie es hier steht, realzeitabhängige Geschichten machen wollen. Also, ihr kennt noch das Beispiel von Mittwoch. Ich schicke meine Keyboard-Controller so ein Identifiziere-Dich-Kommando. Und das ist ja jetzt, haben wir gesagt, im Betriebssystem so Realzeitgeschichte. Da muss innerhalb von einer Millisekunde eine Antwort kommen. Aber auch nicht zu früh. Ne? Sonst geht sie uns verloren. Sie muss in einem relativ definierten Intervall kommen. Ja, dann hätte ich gerne Simulationsfortschritt exakt nach CPU-Instruktion. Ne, in der echten Maschine, ich schicke das Kommando und dann habe ich in der echten Maschine, 100 Instruktionen Zeit, bis der Interrupt kommt. Und das muss, damit das funktioniert, auch natürlich in der virtuellen Maschine so sein oder zumindest so ähnlich sein. Ja, da könnte man natürlich jederzeit im Prinzip hin und her schalten. Das funktioniert auch sehr schön in Kombination mit diesem Ansatz. Ihr könnt natürlich sagen, ja, wenn ihr hier mal umschaltet, dann könnt ihr natürlich diese lineare Linie einfach fortsetzen, fortsetzen, fortsetzen. Dann ist einfach das Intervall größer, dann müsst ihr halt hinterher gegebenenfalls mehr aufholen. Ist an sich so nicht das Problem. Das Problem ist nur, man muss es mitkriegen. Woher weiß ich dann, wann ich umschalten muss? Ja, und das ist das eigentliche Problem an der Sache. Also die Umschaltung an sich ist jetzt kein Thema. Ich müsste hier in dem eigentlich nur, sagen wir mal, das Count verdoppeln oder das Count mit 16 multiplizieren, dass einfach dieser Instruktionsfortschritt das einfach weiterzählt. Das E-Count wird dann hochgezählt und meine Zeit läuft dann schön linear gemäß dem letzten weiter. Überhaupt kein Thema. Also E-Count hochsetzen, damit habe ich umgeschaltet. Aber wann? Ja, das ist, also gut, das wäre jetzt das Bildchen dazu, dass man einfach sagt, wir laufen mit, also entweder Realzeit gleich Echtzeit oder so ähnlich wie ich es da skizziert habe, dass wir so ein bisschen um die Diagonale herum vibrieren, sage ich mal. Ja, bis zu einem Zeitpunkt, wo wir wissen, jetzt kommt so ein realzeitkritischer Abschnitt und da machen wir es jetzt gemäß Simulationsfortschritt. Und wenn wir wissen, ja, der kritische Abschnitt ist vorbei, dann schalten wir wieder um und dann wissen wir ja, mit dem Ansatz können wir die echte Zeit ja nicht exakt wieder einholen, aber wir sind dann halt so knapp drunter oder so. Aber jetzt haben wir zwei Zeitpunkte. Wir müssen einmal umschalten und einmal zurückschalten. Wie? Ja, und da. Ja? Ja, was gibt es da als Ansatz? Ja, als Ansatz gibt es nur ein grober Daumen. Ich vermute mal, es könnte sein, jetzt wird es kritisch. Ja, und wann kommen solche magischen Vermutungen? Naja, zum Beispiel, wenn wir auf irgendwie die Uhr zugreifen, dann könnte man ja vermuten, dass, ne, der will was mit der Zeit. Ja, ne, wann sonst? Da ist es irgendwie noch ein bisschen logisch, dass es in dem Moment vielleicht kritisch wird, dass er da, sagen wir mal, eine Zeitmessung machen will. Ne, so wie du vorhin gesagt hast, Re-Timestamp-Counter. Und ja, wann macht man einen Re-Timestamp-Counter? Wir haben es ja auch mal gemacht, beispielsweise für Profiling. Wenn ich dann vor meinem Codeblock und nach meinem Codeblock Re-Timestamp-Counter aufrufe, dann wollte ich ja vermutlich damit messen, wie viel Zeit innerhalb dieses Blockes vergeht. Da könnte man natürlich sagen, ja, wenn einer einen Re-Timestamp-Counter aufruft, das ist ja so eine Art Uhr, dann, okay, dann müssen wir richtig simulieren, ne, nach Simulationsfortschritt, damit er wirklich die Instruktion zählt, bis er dann beim nächsten Re-Timestamp-Counter angekommen ist. Ja, okay, da könnte man beim ersten Zugriff auf die Uhr in die eine Richtung schalten und dann schalten wir wieder zurück. Beim zweiten Re-Timestamp-Counter. Hm. Vielleicht macht man ja auch drei Abschnitte. Ne? Das ist noch kein Anzeichen. Oder, ja, so nach dem Motto, wenn jetzt 1000 Instruktionen kein Re-Timestamp-Counter gekommen ist, dann, ja, dann wäre eine echte Messung ja auch schon sehr ungenau. Ne? Dann, dass man dann sagt, naja, also, nee, ich glaube, jetzt will er mit der Uhrzeit eigentlich gar nichts mehr. Machen wir einfach weiter. Ähnlich, ja, wenn jemand auf ein I.O.-Gerät zugreift, was weiß ich, die Platte, dann sagt er der Platte ja vielleicht, identifiziere dich. Und dann muss das, ja, dann gibt es in Linux ja Timeouts nach so und so viel Sekunden, Millisekunden oder so, sagt er dann, nö, da hat keiner geantwortet, da ist vermutlich keine Platte. Ja, und da, das mit dieser Zeit, das muss wieder einigermaßen hinhauen. Da könnte man natürlich auch sagen, ja, wenn an die Platte ein Kommando geschickt wird, dann muss es zeitlich gesehen einigermaßen hinhauen. Wann schalten wir wieder zurück? Wenn die Platte geantwortet hat, ja. Vielleicht antwortet sie aber auch nicht.
Wenn man keine Ahnung hat, also.
Ne, auch da wieder, ja, also mindestens kann der Fall eintreten, dass die Platte ja nicht antwortet, weil sie gar nicht da ist. Das ist ja der eigentliche Witz der Sache. Ne? Wir machen diesen Aufruf ja, um rauszukriegen, ob die Platte da ist oder nicht. Wenn sie nicht da ist, dann kommt keine Antwort, dann können wir nicht zurückschalten. Ja, auch da wieder so ähnlich, da muss man dann auch sagen, ja, nach, keine Ahnung, 10.000 Instruktionen, dann schalten wir einfach wieder zurück, so nach dem Motto, jetzt ist die Zeit eh schon so groß. Dann ist auch in echt die Unsicherheit, was die Zeit angeht, die wird immer größer mit jedem Timer-Tick, dass wir dann irgendwann sagen, ja komm, jetzt schalten wir wieder zurück, fertig. Ja, das geht nur als Heuristik. Also mir ist jedenfalls nichts bekannt, dass da irgendjemand eine echte Idee gehabt hätte, dass man sagt, das ist zum Hinschalten und das ist zum Zurückschalten. Nur immer, ja, dummerweise natürlich auch abhängig von der Architektur, sprich das muss, diese Heuristik muss man im Prinzip für jeden PC, für jedes Embedded System, für jeden, ne, immer wieder neu machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Unsere Erfahrung, das reicht. Wenn wir dann nur mit der Simulation schnell genug sind, prinzipiell überhaupt schnell genug sind, dann reicht das auch. Jo, okay. Dazu Fragen. Jo, das ist ein schwieriges Kapitel. Ich habe die letzten Jahre immer gesagt, ich prüfe das nicht. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich das nicht mal prüfen möchte. Ja, also wenn ihr sagt, das habt ihr eigentlich ganz gut kapiert, dann können wir es eigentlich auch prüfen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ja sehr schwammig, kehr das doch mal unter den Teppich, dann kehre ich es meinethalb auch unter den Teppich. Ja, okay, keiner schreibt, dann kehre ich es nicht unter den Teppich. Jo, okay, was machen wir heute noch? Wir haben jetzt relativ wenig... Wer nicht da ist, hat selber Schuld. Also den frage ich nicht. Da bin ich jetzt schmerzfrei. Die Leute haben selber Schuld. Also es geben zurzeit noch relativ viele Leute ab. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als Rückmeldung habe. Grob überschlagen, ich glaube 15 Leute haben abgegeben. Also virtuelle Maschinen. Ja, ein Teil ist noch bei Teil 1. Die meisten haben jetzt Teil 2 abgegeben. Das, also in Summe sind es, glaube ich, 15 Leute. So, grober Daumen. Ich gehe mal davon aus, viele gucken sich das einfach dann im Internet an, weil sie nicht hier in dem netten Raum sitzen mögen. Oder nicht mittwochs um 8 Uhr auf der Matte stehen wollen. Ja. Aber gut, dann kann man halt keine Rückmeldung geben. Jo, von euch noch Fragen, Anmerkungen? Okay. Jo, nachdem wir heute jetzt nicht mehr so viel Zeit haben und wir ja sowieso angehalten sind, die Evaluation zu besprechen, machen wir mal das jetzt. So. Kriegen wir das jetzt möglichst groß, dass ihr auch was lesen könnt. Kann man da nicht irgendwo...
Steuerungschef F. Steuerungschef F. Aber nicht Präsentation.
Ja, das geht. Ich möchte eigentlich nur den linken Teil da weg haben. F9. F9 passiert nichts. Kannst du noch?
Weiter geht's noch.
Anders gefragt, könnt ihr lesen? Okay, dann machen wir es einfach so. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da, wo ich hin will. Jo, leider, das ist das große Problem. Es haben ganz genau 2 Leute evaluiert. Also ist das Ganze nicht gar so aussagekräftig. Nichtsdestotrotz, also ich zeige es euch einfach mal. Ihr müsst nur im Hinterkopf behalten, die Standardabweichung dürfte relativ groß sein. Ja, also generell mal 4 als Note für mich und auch für den Rest der Veranstaltung irgendwie Note, also das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, 1,73. Also von daher ganz ordentlich. Jetzt ein bisschen zu den einzelnen Punkten da. Passt zum Modulhandbuch. Das ist... Ich vermute einfach mal, es hat schlicht niemand das Modulhandbuch gelesen und.
Das ist das Grundproblem und die Grundkritik an dieser Frage. Das ist super. Normalerweise evaluieren hier nur ein Drittel der Leute, die evaluieren bei der Frage. Weil die meisten keine Ahnung haben, was drin steht.
Ja, wie passt in den Studienverlauf? Gut, das könnt ihr mir natürlich sagen, wie ihr wollt. Da kann ich eh nichts dran ändern. Wie ist die Vorlesung strukturiert? Okay, darüber sollte ich nachdenken. Muss auch zugeben, das ist dieses Jahr 2-mal in die Hose gegangen bei mir. Zweimal war es nicht so, wie ich wollte. Das eine Mal war, wo hier der Beamer aus war. Da musste ich das ja anders machen. Und einmal nach, wie war das, nach Weihnachten, da habe ich was anderes eingeschoben, weil ich gedacht habe, dass ihr an dem, was war das, 7., also sprich nach der Feiertagswoche, noch nicht alle wieder da seid. Da habe ich was anderes eingeschoben, habe dann aber gesehen, dass ihr doch alle da wart. Also das hätte dann an der Stelle nicht sein müssen. Okay, also ich versuche nächstes Jahr, gelobe Besserung, das vielleicht noch wieder ein bisschen besser zu sortieren. Ja, wie sind Vorlesungen und Übungen abgestimmt? Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich eigentlich die Vorlesungen und Übungen gut miteinander mische, immer genau dann die Übungsaufgabe stelle, wenn die Vorlesung zu dem Teil dran war. Okay. Ja, ich bin motiviert. Das freut mich, dass ihr das auch so seht. Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung? Ja, weitestgehend, ne? Da wären viele Dozenten froh, wenn das auch nur ansatzweise so aussehen würde. Jo, und dann noch, ja, was hat euch besonders gefallen? Der Dozent hat wirklich Ahnung von dem Thema. Finde ich gut, ja. Wenn ich das jetzt nach 10 Jahren nicht hätte, das wäre auch eher ein bisschen peinlich. Ja, da kommen ja auch noch. Ne? Also man verliert gern mal den Faden, da der Stoff teilweise sehr kompliziert ist. Ja, gut, da kann ich euch dann zurücksagen, also es steht euch frei, gerade bei mir, gerade so wie ich das mache. Ne? Manche machen es ja auch intensiv, Zwischenrufen, Zwischenfragen, Zwischen... Ne? Könnt ihr natürlich gerne tun, also gerade wenn ihr mal den Faden verloren habt. Ich fand es ganz nett vor, ich weiß gar nicht, schon 5 Jahre her oder so, da hatte ich mal ein Mädel hier in der Vorlesung. Ja, was magst du? Ich muss gerade mal denken. Dann sah man das so richtig im Gesicht so ein bisschen rattern und 10 Sekunden später, okay, kann weitergehen. Fand ich eigentlich klasse. Ne? Die meisten Leute trauen sich bloß schlicht nicht, aber es wäre eigentlich gar nicht dumm, wenn man dann sagt, oder auch für mich als Dozenten nicht schlecht, wenn ich merke, da ist noch ein Fragezeichen im Raum, dass ich das auch mitkriege und dass ich dementsprechend das vielleicht nochmal erzählen kann. Oder umgekehrt natürlich genauso, wenn mir jemand sagt, ach komm, das haben wir ja schon 10-mal gehört, das habe ich doch schon vor 5 Minuten verstanden, mach mal hinne. Das hilft auch dem Dozenten. Ja, im Übrigen anmerken, anspruchsvolle, aber gute Vorlesung. Jo, Dankeschön. Gut, den unteren Teil, den lasse ich jetzt wirklich weg, weil da hat dann auch nur noch einer evaluiert. Das ist dann eher Glückssache. Und auch, sage ich mal, kein Erkenntnisgewinn.
Ich habe nicht evaluiert, aber noch eine Rückmeldung. Kleinster gemeinsamer Nenner, auf den man sich einigen kann, aber ich finde die Vorlage für die Übung teilweise etwas archaisch.
Also,
ja. Die Maschinen ist halt schon sowas, wo objektorientierte Programmierung einem viel Bequemlichkeit liefert, die mit C++ an vielen Stellen auch echt kostenlos ist. Also man kann da viel Boilerplate einsparen.
Ja.
Also man vor allem viele von den einfachen Elementen wie so Serial Controller for Interrupt
oder so,
ist ja quasi auch nur Boilerplate-Klasse, sie tut ja nicht viel.
Ja, da haben wir lange drüber diskutiert, also auch, ich glaube, das ist ein Thema, was seit, keine Ahnung, 10 Jahren immer so im Hintergrund schwebt. Wir haben so die eine Fraktion der V-Maschinen-Leute, die sagt, so wie du, komm, ich will doch nicht zum 10. Mal diese blöde Funktion schreiben. Und wir haben eine andere Fraktion, die sagt, ich weiß nicht, was C++ unter der Haube da macht.
Ja, man kann ja Abstand nehmen von Exceptions und virtuellen Methoden. Dann ist C++ fast nichts als C mit ein bisschen Templates und Typsicherheit.
Ja,
genau.
Ja.
Exceptions und virtuellen Methoden, ja, das ist alles so ein bisschen Waschmagie, aber...
Ja, und so ein... Und so ein New und ein Delete und ein, ja. Also die ganzen Konstruktoren, die dann unter der Haube Dinge tun, wo man immer genau nachgucken muss, was sie dann tun, damit man, also im Programmtext sieht man es in dem Sinne nicht. Ne?
Und damit der Dinge genau das, was man
will. Ja, aber du siehst es nicht an der Stelle.
Ja.
Du produzierst eventuell mit einer Zeile unheimlich teuren Code. Und das sieht aus wie eine Variablendeklaration, die eigentlich aus C-Syntax oder so nichts kostet.
Ich denke auch, dass C eine geeignete Wahl ist, weil man eben aus einer Vorlesung ungefähr weiß, was dann im Hintergrund passiert. Was
ja, bei C passiert im Hintergrund ja nichts.
Das, ja, ja, das ist genau das, was...
C++, was machen wir, was glaubst du, vor allem teuer, das wäre ja nicht, weil C halt schon weiß, wie irgendwas umfällt.
Das ist, ne? Das sind so diese zwei Fraktionen, die auch. Also genau diese zwei Aspekte, die sehe ich auch. Ich bin auch immer, ach so Templates, das hätte jetzt was. Ne? Warum soll ich diese blöde Addition für 8-Bit und für 16-Bit und für 32-Bit dreimal schreiben, wenn ich doch eigentlich ein Template schreiben könnte, was das...
Hm?
Also gerade so die ganze,
bitte.
Also die ganze, also jetzt sagen wir mal, der ganze Lehrstuhl 4, zu 90% oder was, ist C-Code. Ja, virtuelle Maschine ist auch sehr, sehr hardwarelastig. Also von daher, das ist, aber du hast natürlich recht, es gibt so Templates und Typsicherheit und gegebenenfalls kann man natürlich auch diese ganzen Callback-Funktionen, man kann einfach sagen, es gibt Busobjekte und ich überlade jetzt den, jedes Busobjekt ist eine abstrakte Klasse und wird überladen durch die konkreten Methoden. Das hat was, das hat definitiv was, da schreibe ich deutlich weniger Code. Aber es passiert unter der Haube was ich nicht so genau weiß. Unter anderem, na gut, ich habe es euch dann ja letztendlich freigestellt, also auf den Folien steht ja immer drauf, macht in der Sprache eurer Wahl. Was wir vorgeben, sind C. Ja, minimale Strukturen.
Ich finde die Vorgabe in C noch ein Feedback, und zwar das merkt, weil das ist relativ ungünstig, weil da muss man im Prinzip jedes Mal, wenn man Header anfassen, den Klick machen.
Fehlt da was?
Naja, da fehlen halt
die Dependencies.
Abhängigkeiten von den Object-Files dann auf die Header. Also das erkennt nicht, wenn Object-Files von Headern abhängen. Das heißt, wenn ich irgendeinen Header anfasse, der mehrere Stellen included ist, muss ich make clean machen, weil...
Schreibst du mir das als E-Mail, welches Make-File das war?
Dann das Make-File von der Würfelmaschine.
Ja, wir haben ja drei Aufgaben mit drei...
Ja, aber das ist halt das Binary-Bound. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Master Header anfasse, dann muss ich im Prinzip fast alles neu kompilieren, weil ziemlich viele Objektdateien davon abhängen, aber das erkennt das Make-File ja nicht. Das kompiliert dann nur das Bus-Objekt neu und dann ist halt, dann beschwert sich eventuell der Linker, oder wenn sich der Linker nicht beschwert, dann kracht es zur Laufzeit.
Okay, danke für den Hinweis, das ist einfach eine Macke, da müssen wir mal gucken. Nur jetzt zurück. Also wir geben euch das, also in den Aufgaben steht, macht in der Sprache eurer Wahl. Und wenn da jemand mit Python und bitteschön, mir ist das wurscht. Also was dieses Semester kam, war C und C++.
Die,
ich glaube, zwei Gruppen. Wenn ich mich recht entsinne? Nee, also die meisten haben C abgegeben. Letztes Jahr, glaube ich, waren zwei Gruppen mit Java. Die haben das, also die haben es komplett neu gemacht. Gut, wir geben ja auch nicht wirklich viel vor, insofern, das kann man in Java schnell nachtippen. Das war jetzt nicht so schlimm. Muss ich sagen, die haben das sehr ordentlich gemacht. Die haben das halt passend umgebaut auf abstrakte Klasse namens Busobjekt und so. Das sah sehr ordentlich aus. Also ich glaube, die drei Sprachen, die haben wir bisher als Rückmeldung gekriegt. Allerdings, ich sag mal, 80% oder so C. Ja, aber ihr habt natürlich recht, man könnte es updaten auf C++. Allerdings, wenn ihr euch auch andere virtuelle Maschinen anguckt, welche kenne ich in C++? Box? Kenne ich noch eine? Du kennst Thorsten von VMware? Ich nicht.
Ob C oder C++ ist immer
auch okay, hast recht, ja. Okay, habe ich nie reingeguckt, ist möglich. Man weiß vielleicht aber auch nicht, ob der Just-in-Time-Compiler, der da drin steckt, vielleicht in C und die grafische Oberfläche in C++ und so. Aber so, also von den Public, also von den Open Source Dingen kenne ich jetzt, wenn ich mich jetzt schnell richtig erinnere, eigentlich nur Box, was in C++ geschrieben ist, allerdings beschränkt, so wie du sagst, auf das Allernötigste. Also nicht eigentlich nicht objektorientiert programmiert, sondern mehr. Ja, aber wie gesagt, wir stellen es euch ja frei. Also wer denn unbedingt gewollt hätte, der hätte es auch in Python machen können.
Okay. Bei Exceptions hat Java nicht gut, was wir bei Java sind. Für Exceptions Passing Verbs sind teilweise zu Coaches kompiliert.
Jo, okay, was haben wir noch? Wir haben dann noch die Übungen zu virtuellen Maschinen. Haben wir noch Zeit? Ja, 2 Minuten haben wir noch. Auch da nur 2 Leute evaluiert. Ein klein bisschen schlechter. Kann ich gleich noch was zu sagen? Da kommt nämlich ein Punkt dazu. Erweiterte Übung hat keiner was abgegeben. Da war ja auch keiner. Ja, doch, eine Gruppe hat mich mal besucht, aber das war dieses Semester, weiß nicht wieso, das habt ihr alle alleine hingekriegt. Die letzten Jahre, da haben sie mich zum Teil massiv gefordert, da waren sie wirklich, da standen zum Teil die Leute vor der Tür Schlange, weil alle Gruppen irgendwas fragen wollten. Gut, das meiste habe ich jetzt immer entsprechend in die Übungen reingepackt und euch schon mal vorweg erzählt. Das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Jo, gut, da, das ist das, was ich euch noch zeigen wollte. Da waren jetzt hier, da wart ihr euch sehr einig. Ne? Der eine sagt, perfekt abgestimmt, der andere sagt, was war denn das für ein Schrott? Ja, also was ich, kann ich ja umgekehrt erzählen, was ich eigentlich immer versuche ist, nee, ich fange noch anders an. Angefangen haben wir die Vorlesung, da habe ich die Veranstaltung, da habe ich die Vorlesung gemacht und ein Kollege von mir die Übung. Da war es einfach, ja, das war das erste Mal, ich habe die Vorlesung designt, ich habe die Folien gemalt und immer 2 Wochen vorher oder so einem Kollegen gegeben und der hat passend die Übung dazu designt. Das kann sein, dass der noch drin steht. Stefan Portyra steht da drin? Stefan Portyra? Das war letztes Semester. aber ursprünglich stammt es, also das meiste stammt wahrscheinlich noch vom Stefan. Da war es schön getrennt und alles so richtig cut hier. Das war, was weiß ich, mittwochs die Vorlesung, donnerstags die Übung und schön separiert und hat auch relativ gut gepasst für das eine Jahr, weil wirklich er hat immer von mir die Folien gekriegt und genau dazu die Fragen gestellt. Dann hatte der seine Diss fertig und ist gegangen und ich habe das gemacht. Ja, wenn man jetzt Übungen hält, die jemand anderes designt hat, dann passt das zeitlich nicht mehr ganz so gut. Und dann kam ich immer irgendwie in Verzug. Entweder hat meine Übung immer viel zu lange gedauert oder war viel zu knapp. Und eigentlich habe ich gesagt, ist das ja auch völlig wurscht. Ihr seid sowieso zu beiden Terminen da. Und ob das jetzt nun eine Übung ist, die heute stattfindet oder eine Vorlesung oder ein Gemisch davon, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Und dann habe ich praktisch die Übung und die Vorlesung so passend gemischt. Wenn ich halt so weit mit der Vorlesung war, dass die Fragen von der Übung drankommen konnten, habe ich halt die Übung Und habe es allerdings dann ein bisschen natürlich umgebaut, was weiß ich, ich habe neue Folien für die Vorlesung eingebaut, also musste ich auch entsprechend Folien für die Übungen noch ein paar dazu designen. Hat immer gut zusammengepasst. Jetzt hat letztes Jahr der Rainer Müller die Übung übernommen, dann mussten wir das wieder auseinandersortieren. Deshalb steht er auch drin, da haben wir ein paar Aufgaben angepasst und so. Jetzt ist er allerdings stark eingespannt am Lehrstuhl, hat er keine Zeit mehr für dieses Semester. Also habe ich das Ganze jetzt wieder zusammengesammelt und jetzt wieder in dem anderen Takt. Ja, das fünfmal auseinander und dreimal wieder zusammen gibt ein Gemisch, was, muss ich zugeben, nicht so funktioniert hat, wie ich das immer wollte. Einmal habe ich gemerkt, da habe ich auch schlicht vergessen, Fragen zu stellen, die ich dann irgendwann nachgeholt habe. Ist euch vielleicht aufgefallen mit der Dekodiererreihe, da wart ihr mit der Übung schon, mit der virtuellen Maschinenprogrammiererei schon beim Dekodieren, da habe ich noch ein bisschen was nachgeliefert. Ja, also insofern, eigentlich will ich dahin, aber ich verstehe, dass da jemand gesagt hat, das geht besser. Jo, okay, was haben wir noch?
Das ist halt auch einfach ungewohnt, diese Mischung, weil die Leute sind halt irgendwie so strikt getrennte Vorlesungen ungewohnt.
Die Profs, die machen natürlich nie Übungen, dass jemand jetzt mal Vorlesung und Übung beides gleichzeitig macht, ja, kommt selten vor. Jo, okay, was also für mich besonders interessant sind immer hier die Textrückmeldungen. Ja, was gefällt euch? Man lernt sehr viel beim Programmieren seiner eigenen VM. Das habe ich schon gemerkt bei den Abgaben. Die ersten Abgaben, die waren, nun ja, hat funktioniert, aber da habe ich gemerkt, ihr habt zum Teil ein krauses Verständnis, wie so Interrupts und so funktionieren und wie ein Stack funktioniert, dass der Stack ein Teil des Hauptspeichers ist, das wusste nicht jeder. Aber das habe ich gesehen, also das ist jetzt drastisch besser geworden. Also da hat bei vielen Leuten so richtig Klick gemacht, habe ich den Eindruck. Jo, euch gefällt, dass ich engagiert bin. Ja, schön, euch gefällt die Aufzeichnung. Ja, jedes Jahr wieder. Danke für die Leute, die sich immer die Mühe machen, das aufzuzeichnen. Aber also ab jetzt sage ich, muss es erstmal reichen. Jo, was schlagt ihr zur Verbesserung vor? Ja, Verbesserung, das war jetzt eben dieses Thema Tafelübungen, erweiterte Übungen, Vorlesungen doch ein bisschen klar zu machen, was ist was. Ja, und Verbesserung, Mittwoch 8 Uhr. Ja, wenn ihr mir einen passenden Raum gebt. Wir haben das ja schon ans Ende geschoben, ja.
Da ist tatsächlich nicht drauf, also aus dem wird man nicht wirklich schlau. Dass man die vielleicht klar ist, noch ein paar Stichpunkte mehr ausfüllen könnte.
Also, ja.
Ja. Nicht wirklich.
Sieht das in der Absicht aus?
Ja, klar. Ich meine, da kann man sich
ja. Kann man so oder so interpretieren. Ihr könnt auch sagen, Faulheit für mich. Ich war zu faul, da richtig was drauf zu schreiben. Also aus meiner Sicht, das, was ich in den Übungen mache, keine Ahnung, wie funktioniert Paging beim 386er, welche Bits gibt es da und was bewirken die Bits, und da sage ich mal dazu, das braucht ihr für die Prüfung, könnt ihr völlig weglassen. Also alles, was in den Übungen dran kam, sage ich jetzt mal, könnt ihr, was die Prüfung angeht, komplett ignorieren. Also alles, was an Folien da im Internet ist, unter Stichwort Übung, ignorieren beim Lernen. Insofern braucht ihr jetzt da auch keine extra Stichpunkte. Fürs Programmieren eurer virtuellen Maschine wäre es vielleicht weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, ganz nett gewesen, da noch ein paar mehr Infos zu haben.
Genau, wie es halt zusammenhängt und so, weil da waren wirklich noch so mal grobe Stichpunkte und dann konnte man nicht so, okay, welche Module hängen jetzt zusammen oder wie ist da, zum Beispiel beim PIC oder so, da waren die Folien, fand ich auch ungenügend, um da wirklich raus, daraus was zu erkennen, wie das jetzt genau
wäre. Da wurde aber viel deutlich mehr erzählt, da habe ich mir die
Videoaufzeichnung. Ich habe mehr.
Wie ging es jetzt auch um die Folien? Also, das ist schon
ja. Aber da hätte ich auch gesagt, ich erzähle in der Übung, Vorlesung, wie es funktioniert, dass ihr mal so einen groben Überblick habt und hätte dann gehofft, deshalb sind auch die PDF-Hinweise, dass ihr dann wirklich ins Manual guckt.
Ein konkreter Punkt bei dem Manual, den ich vermisst habe, wo ich erst drüber gestolpert bin, diese Notation mit dem Extended Opcode zum Mittelmanual, dieser Schrägstrich steht, das hat da eine ganze Weile gebraucht, das kapiert habe, das könnte man auch einfach auf die Folien schreiben, das ist, wie es im Mittelmanual notiert ist. Da steht dann immer der Opcode-Zahl für diese Extended Opcodes.
Ja, genau. Das
okay, ja.
Das ist so ein bisschen magisch. Also da muss man eine ganze Weile suchen, muss man rausfinden, was das überhaupt bedeutet, was da steht.
Ist das nicht auf der Dekodierfolie irgendwo? Habe ich das vergessen? Muss ich nachgucken. Also aber okay, habt ihr.
Es steht auf der Folie irgendwo, dass es diese Extended Opcodes gibt, da steht nirgends, wie die im Mittelmanual aussehen.
Ja.
Okay.
Und dann hat man das Manual vor sich und dann steht da Schrägstrich 0 und ich denke mir, Schrägstrich 0, schön.
Okay, ja, danke für die. Da habt ihr recht, da kann ich. Also wenn ich es nicht gemacht habe, da könnte ich nachbessern. Habt ihr recht. Jo, okay, also mittwochs 8 Uhr, ja Mai, ne? Also ich habe das nicht eingetragen, das macht die zentrale Planung. Atombunkerraum am Freitag. Ja, wir hatten ja vorher den im Neubau. Da haben wir dann am Anfang nicht alle reingepasst. Inzwischen würden wir natürlich locker da reinpassen. Ja, da war das hier der einzige Raum, den ich überhaupt gekriegt habe. Insofern auch keine freie Wahl. Jo, letzter Punkt, den ich euch hier noch zeigen will. 2,5 ECTS für virtuelle Maschine schreiben, das ist euch zu wenig. Gut, das habe ich euch, glaube ich, auf der allerersten Folie prophezeit, dass euch das zu wenig sein wird. Virtuelle Maschine programmieren ist aufwendiger als 2,5 ECTS. Ich darf euch nur nicht mehr geben. Punkt. Das ist so eine Vereinbarung in der Informatik. Es gibt keine oder soll nur in begründeten Ausnahmen oder so Veranstaltungen mit mehr als 7,5 ECTS geben. Das ist einfach gedacht, dass kein Lehrstuhl dem anderen so die Leute abspenstig macht, dass wir jetzt sagen, wir geben hier 15 ECTS und dann sind alle glücklich und bleiben beim Lehrstuhl 4 und alle anderen Lehrstühle gehen leer aus. Ja, das geht jetzt auch wieder rechtlich nicht. Also entweder kann ich sagen, es gibt die 7,5 ECTS und als Prüfungsvoraussetzung sage ich, ich habe eine virtuelle Maschine programmiert. Dann müssen aber alle.
Ja, klar, müssen alle.
Es sind aber, ich weiß nicht, es gibt etliche, die sagen, ich brauche nur noch 5 ECTS, weil ich habe schon genügend beieinander und ich will jetzt.
Das macht für läppische 2,5 ECTS, wer dann eine virtuelle Maschine programmieren muss und die anderen kriegen die 5, ohne es zu machen.
Ja, gut, aber also diese von Inbal, also ja, tatsächlich ist die Unbalance eher in die Richtung und das ist aber auch tatsächlich irgendwie gefühlt eher die Norm. Ich meine, wenn irgendwie DS nur
ja, es ist eben genau nicht so. Es ist 2,5 ECTS für die Vorlesung, 5 ECTS für die Übung.
Nee, da gibt es 2,5 für Stups und 2,5 für MP-Stups. Und die parallele Variante davon ist so viel mehr Debug-Zeit, was das keine 2,5 ECTS sind. Also da gibt es ja auch zwei
also ich
und ja, Reverse Engineering hat auch das gleiche Phänomen.
Also ich könnte euch sagen, 7,5 ECTS kriegen alle und dann müssen alle programmieren. Da sind einige Leute, weiß nicht, Max, glaube ich, du machst das nicht, du bist beleidigt, weil du hast schon alle sämtlichen anderen Vorlesungen am Lehrstuhl durch. Für dich wäre das mehr Aufwand, der, ja, nett, aber braucht man nicht. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht so mache, also nicht alle 7,5 ECTS, dann kann ich, oder dann ja, nicht 5 ist dann auch doof. Also wenn ich dann nur 2,5 ECTS gebe, dann kommt keiner mehr, weil 2,5 ECTS ist für nichts gut.
Ja, aber die 1,5-Module darf es ja auch gar nicht mehr geben.
Und dann ja, müsst
das ist genauso ungern gesehen wie 10 ECTS-Module.
Ich finde es auch irgendwie komisch, an seinem Studium so eine Preis-Leistungs-Metrik anzusetzen. ECTS bekomme ich für wie viel Aufwand, das ist eine Quatsch.
Die Tiere haben halt von oben verratet, die Metrik. Nee,
das ist zwar ganz nett, das so zu sagen, aber am Ende muss man halt vier Semester sein Master haben und dann nützt es auch nichts. Naja, ich hatte ja. Ist ja eigentlich egal, wie viel ich leiste, hauptsächlich die Ethik schon zusammen.
Also ja, das ist schon
abschätzen, wie viel Aufwand man betreibt, um es zusammenzubekommen.
Was man als Student halt machen muss, ist, man muss halt splitten und sich irgendwie aufwendigere und weniger aufwendige Veranstaltungen suchen, weil wenn man irgendwie versucht, sein Master nur mit Veranstaltungen, für die man tatsächlich mindestens so viel arbeiten muss, wie man ECTS bekommt, zu machen, dann ist es halt in vier Semestern definitiv nicht schaffbar.
Genau. Ja, also wir können die Diskussion hier abbrechen. Ich kann es nur so machen, wenn ihr es geändert haben wollt, dann müsst ihr in die Stuko gehen und da Druck machen. Ich kann da leider nichts anändern. Aber ich, also den Einwand verstehe ich. Ich kenne ihn auch schon. Ich würde ihn auch gerne ändern, aber ich kann es leider nicht ändern. Jo, ich bedanke mich bei euch für die Rückmeldung, fürs Dagewesensein, Mitmachen und so weiter. Wir sehen uns nächste Woche zum letzten Mal, also zweimal noch. Aber nächste Woche dann, das letzte Woche. Dankeschön, bis Mittwoch.